1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Wenn man mal durchs Internet surft, dann findet man ungefähr 1 Milliarde Videos, in denen Leute übel auf die Fresse fallen, sich ganz böse auf die Schnauze legen, brennenden Sambuca trinken, mit brennenden Haaren durch die Gegend rennen, sich den Arm quasi abtrennen. Naja, lauter so fiese Videos, wo man sich sagt, das kann doch gar nicht echt sein, das kann doch keiner überleben. Aber der menschliche Körper hält offenbar eine ganze Menge aus. Wie viel er aushält, das klären wir jetzt mit Forensiker, aber vor allem allwissendem Dr. Marc Benecke. Moin Marc.
Ja, schönen guten Morgen.
Schon mal selber irgendwie so Zeug ausprobiert und auf YouTube gestellt? Nee, oder?
Das nicht auf YouTube gestellt, aber ich schaue mir das immer gerne an. Also natürlich die Sendungen wie Jackass und so, da lache ich natürlich auch drüber. Aber ich habe auch Freunde, die sich mit Haifisch-Angelhaken unter die Decke ziehen lassen und da hängen bleiben. Also so gesehen bin ich der Sache des Öfteren mal ausgesetzt in der Tat.
Okay, gehen wir mal ganz zurück auf Anfang. Mutti sagt ja immer, fass nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. 80% der Leute fassen drauf, um festzustellen, Mutti hat recht, die ist ja heiß. Jetzt gibt's aber Menschen, die große Hitze aushalten. Wie machen die das?
Also viele Menschen, man kann sich an viele Dinge gewöhnen. Unsere Hitzerezeptoren sind nicht nur für Hitze zuständig, sondern auch für Schärfe. Und da kennt man vielleicht den Trick, wenn die Leute diese super scharfen Pfeffersoßen zu sich nehmen, das kann man trainieren. Oder man kann eben Honig oder auch Schmerzmittel oder Milch und sowas dazu tun. Dann nimmt man das nicht mehr wahr. Das sind eigentlich Hitzerezeptoren. Also das sind, wenn wir Schmerz von diesem super feurigen Zeug spüren, ist das Hitze. Und so kann man sich an normale Hitze auch gewöhnen oder die ein bisschen austricksen. Das ist aber halt gefährlich, weil es gibt natürlich auch Überhitzungserscheinungen. Dann überhitzt sich der ganze Körper und eben nicht mehr nur eine kleine Stelle. Und dann wird es eben viel gefährlicher, als viele Leute sich das denken. Und dann kann man eben doch sterben. In der Sauna wiederum, da ist es, das kennt ja wahrscheinlich fast jeder, da ist es eben nicht so gefährlich. Da bildet sich nämlich eine Dampfschicht. Und das heißt, der Körper wird eben nicht 90 Grad heiß, so wie der Rest der Sauna, weil man, wie auf der Herdplatte, wenn man dann Wassertropfen drauf tropft, weil man dann so eine dünne Dampfschicht hat und die isoliert das Ganze dann. Also oft sind es Gewöhnungseffekte, oft genug wird es aber auch gar nicht so heiß, wie es aussieht, wenn man das trainiert.
So, heiß ist jetzt überhaupt noch ein gutes Stichwort. Es gibt ja jetzt auch die Leute, die über glühende Kohlen laufen, und zwar barfuß, und zwar ohne Brandblasen an den Füßen zu haben und ohne komisch zu hoppeln. Wie machen die das? Schweben die?
Nee, das kann jeder. Das macht man auch gerne in Manager-Trainings, weil die Leute dann denken, sie hätten jetzt ein super Training hinter sich. Ich habe das aber auch schon mit Kindern gemacht. Zum Beispiel stelle ich mich auf Glasscherben und dann dürfen die Kinder sich auf meine Schultern setzen oder die Kinder dürfen auch selber auf den Glasscherben stehen. Der Trick ist immer der, dass man bei den Kohlen einfach nur sehr, sehr kurz Berührung mit den Kohlen hat. Das ist der ganze Trick. Also so wie super kurz. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber das kann man auch mit der Herdplatte ausprobieren. Würde ich aber nicht empfehlen. Und mit Glasscherben ist es dasselbe. Die rutschen einfach alle ineinander und auch wenn das gegen den gesunden Menschenverstand ist, es funktioniert einfach. Ich habe es oft genug gemacht. Also das sind einfach ganz billige Tricks im Prinzip, in denen man denkt, man hätte etwas besonders Gefährliches gemacht und in Wirklichkeit ist es harmlos. Was nicht harmlos ist, ist, wenn einem ein Stück Kohle unterm Fuß kleben bleibt, man ist über die glühenden Kohlen gelaufen und dann stellt man sich hin, dann kriegt man eine richtig fette Brandwunde.
Okay, dann geht's also wieder gegen die Belastbarkeit des Körpers. Wir reden ja auch darüber, was im Körper so aussieht. Jetzt gibt's ja so Sportsender, wo man dann irgendwelche Viecher sieht, also Kerle, die aussehen wie Viecher, die LKWs ziehen. Das kann doch ein Körper nicht aushalten. Der müsste doch auseinanderfliegen bei Tonnen von Gewicht, die hinten dran hängen, oder?
Ja, richtig. Es gibt aber schon ganz lange Künstler, die auch früher Eisenbahnwaggons gezogen haben und da sieht man auch schon, was der Trick ist. Der Trick ist, wenn man das Ding einmal in Bewegung gekriegt hat, danach ist es einfach eine reine Frage von Muskelkraft, weil dann rollt das einmal und Rollen erzeugt keinen sehr großen Widerstand, anders als zum Beispiel Schleifen. Wenn man das einen riesigen Schlitten hinter sich herziehen würde, würde das also viel mehr Energie kosten und nicht funktionieren. Und was diese Menschen üben, wenn sie zum Beispiel dann so eine kleine Kupplung in den Mund nehmen, ist einfach sowohl einerseits mal ihr ganzes Haltesystem, den Kiefer und das Zahnfleisch zu trainieren, damit das immer fester und immer fester wird. Und das Zweite ist, wie sie eben diese Anschubkraft dann da fertig kriegen. Das ist im Grunde genommen ein technischer Trick und das schaffen viele Leute. Man kennt das von Schwertschluckern. Das ist sehr, sehr gefährlich, Schwerter zu schlucken. Es gibt aber genügend Leute, die das auch überlebt haben. Es gibt auch genügend, die dabei sterben, aber es gibt auch Überlebende. Und so ist das eben mit all diesen merkwürdigen Künsten. Man muss eigentlich nur den entscheidenden Trick kennen und alles andere ist dann ein Show-Effekt. Wenn das Schwert also einmal drin ist und man die Röhre, die da runterführt, in die richtige Position gebracht hat, dann ist es nicht mehr so gefährlich. Aber wenn man eben nicht weiß, wie es geht und denkt, man könnte das um die Ecke schieben, dann verletzt man sich eine Ader und verblutet nach innen und ist, wenn man Pech hat, tut es noch nicht mal weh.
Gut, dann ist man einfach irgendwann eingeschlafen, vermute ich. So, jetzt gibt's ja immer wieder so Fälle, davon liest man zumindest in Zeitungen, wo dann eine Mutter, die eben keine Tricks kennt und nicht beim Zirkus arbeitet, plötzlich quasi ein Auto anhebt, um ihr eingeklemmtes Kind zu befreien. Also so Situationen, wo Menschen über sich selbst hinauswachsen und eine Kraft entwickeln, die eigentlich auch nicht menschlich wäre. Ist das alles Betrug, auch wieder nur ein Trick oder ist das, was ist es?
Es ist sehr viel Hörensagen, aber es ist auch noch was anderes, nämlich die Unterschätzung. Wir unterschätzen uns als Menschen. Zum Beispiel kriege ich ja noch nicht mal eine 10-Kilo-Hantel hochgehoben wahrscheinlich oder einen Maßkrug Bier an der Hand ausgestreckt gehalten am Arm. Andere Leute können das. Das heißt, vieles kann man trainieren, aber manches kann auch durch einen Schreck passieren. Und wenn man sich sehr, sehr stark erschreckt und sehr wütend oder sehr ängstlich wird, dann werden Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist eigentlich dafür da, dass man schnell abhaut, wenn ein wildes Tier einen verfolgt oder sowas. Und in diesen Situationen kann man auch mehr Kraft entwickeln. Das ist ganz klar. Das wird dann also durch die Hormone gesteuert. Und warum uns das immer so auffällt in Zeitungsberichten ist, dass normalerweise niemand es jemals probiert und man normalerweise nicht so aufgeregt ist. Also wenn wir drei jetzt hingehen würden und versuchen würden, ein Auto hochzuheben, wird uns das wahrscheinlich nicht so leicht gelingen, weil wir einfach überhaupt nicht so viel Energie, so viel Aufregung, so viel Wut und so viel Hormonausschüttung haben. Probiert aber jetzt einer, wo eine Fernsehkamera drumherum steht oder wo es das eigene Kind ist, was da drunter liegt, sieht die Sache anders aus und dann kann man diese Kräfte entwickeln. Es gibt im Sport auch die nicht belegte, aber häufig gehörte Theorie, dass wenn man schreit einfach nur, weswegen Gewichtheber auch schreien, dass man dann bis zu 15% mehr Kraft aktivieren kann. Und ich glaube, das ist eine Mini-Wut. Man bringt seinen Körper dann einfach in eine Mini-Wut, führt zu dieser Hormonausschüttung und paf, kann man also ein bisschen mehr, 10% oder so mehr Gewicht heben.
Da bleibt für mich nur die Frage offen, was wollen denn die Fußballtrainer mit dieser ganzen Kraft? Diese stehen doch, sitzen doch eh nur auf der Bank und schreien den ganzen Tag rum. Also der menschliche Körper hält eine ganze Menge aus. Vieles dabei ist aber durchaus Getrickse und Geübe. Das heißt also, wir können unseren Körper dazu bringen, noch viel, viel mehr auszuhalten, wenn wir nur immer fleißig trainieren. Das lernten wir von Marc Benecke. Marc, das mit den Haifischhaken unter der Decke hängen, das machst auch nicht du, das hast du nur bei Freunden gesehen, oder?
Ja, das habe ich nur bei Freunden gesehen, aber wenn genügend Energie auf einmal da ist und wenn es vielleicht ein Leben retten würde, dann würde ich es vielleicht auch mal machen. Wer weiß.
Naja, der Marc Benecke für unter die Decke hängen. Vielen Dank, Marc.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
2-1.
Das kennen wir doch alle irgendwie so ein bisschen, ne? Wir fühlen uns so, und so ein bisschen, ja, und dann lässt man sich mal in den Arm nehmen und ganz festhalten und schon geht's einem wieder besser. Einbildung, medizinisch erwiesen, wir fragen nach bei Kuschelarzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Guten Morgen, Heyer, fühlen Sie sich gedrückt?
Guten Morgen.
Guten Morgen. Mensch, das mit der ärztlichen Würde und so, ne?
Genau, hier meldet sich das Zentrum für Kuschelmedizin.
Also Sie können gerne den Kittel vorher ausziehen, nicht, dass wir den verknittern beim Kuscheln.
Den lasse ich.
Ja. Nur den, ich verstehe.
Passiert da eigentlich wirklich auch was im Körper, wenn wir ganz festgehalten werden?
Ja, natürlich. Also Haltung hat ja auch Haltung gehalten werden. Also der ganze Sprichwortschatz hat ja viel damit zu tun. Sie sind geknickt, sie sind gebeugt, ich richte sie wieder auf.
Wir sind am Boden.
Sie sind am Boden und ich richte sie wieder auf. Und Haltung ist so ein bisschen so wie Gesichtsausdruck. Also aufrecht sein heißt auch sozusagen mental aufrecht sein. So wie wenn Sie lange lächeln, hebt sich ja auch die Stimmung. Also wenn die Stimmung gut ist, lächeln Sie. Aber wenn Sie lächeln, ohne dass die Stimmung gut ist, wird die Stimmung besser. Und wenn Sie sich aufrecht halten, dann wird auch die Stimmung anders. Und wenn ich sie aufrichte, wird die Stimmung auch in diesem Sinne anders.
Aber jetzt geht's beim Halten doch, glaube ich, nicht nur darum, dass man irgendwie von geknickt wieder zu gerade wird, sondern auch darüber, Nähe zu spüren, Wärme, jemanden zu riechen zum Beispiel, zu merken, wie sein Herz pocht und so weiter und so fort, oder?
Ja, also wenn Sie ganz fest in den Arm genommen werden oder jemanden ganz fest in den Arm nehmen, dann ist das eine fast schon eine Sinnesüberflutung. Also es ist einfach ein sehr sinnlicher Vorgang. Und gut, ich kann Ihnen jetzt erklären, dass dann quadratmeterweise Hautrezeptoren aktiviert werden, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach der, dass Umarmungen, dass Nähe wichtig ist, dass diese Nähe in uns was bewirkt, und zwar im Gehirn, dass messbar durch Umarmungen Hormone ausgeschüttet werden, vor allen Dingen Oxytocin, das sogenannte, es heißt, also nein, in der Medizin heißt es natürlich nicht so, aber es heißt journalistisch das Kuschelhormon. Das wird tatsächlich ausgeschüttet beim Sex. Es wird ausgeschüttet beim Stillen, aber es wird auch ausgeschüttet bei jeder Art von körperlichen Nähe und also auch Umarmung.
Okay, also wenn das ist jetzt ja alles positiv und soweit ich weiß auch nebenwirkungsfrei, wird denn Kuscheln schon auf Gelbschein verschrieben in der Medizin?
Erstaunlicherweise nicht, weil wir ja auch in einer katholisch dominierten Welt leben, aber ehrlich gesagt...
Eine Minderheit.
Eine
Minderheit, sagt er zu mir.
Ja, genau, in Berlin zumindest, in Castrop-Rauxel sind wir eine tolerierte große Minderheit. Aber es ist tatsächlich so, dass es eben massive Wirkungen und Nebenwirkungen hat. Und ich habe jetzt gerade eine lustige Studie gelesen. Wir haben das Problem, oder wir beklagen, ich bezweifle, dass wir heute mehr Stress haben, als wir früher hatten. Aber wenn wir dauerhaften Stress haben sollten, dann leiden wir darunter, dass wir durch den dauerhaften Stress sehr viel Cortisol im Blut haben, Stresshormon. Mhm. Das ist kurzfristig okay, aber langfristig ist es gefährlich. Nun können Sie ja nicht alle kündigen, weil sie sich irgendwie gestresst fühlen, aber es ist wirklich so, dass dieser potenziell auch gesundheitsgefährdende Cortisonspiegel tatsächlich durch Nähe, durch Umarmung, durch Körperlichkeit tatsächlich reduziert wird. Also Umarmungen halten gesund.
Sollten wir dann vielleicht diese ganzen kulturellen Ballastgeschichten, wie ich umarme meine Frau und meine Kinder, über Bord werfen und anfangen, gesellschaftsweit anzufangen, sagen wir mal nicht wildfremde, vielleicht aber auch nur leicht bekannte Leute öfter in den Arm zu nehmen?
Machen wir doch längst. Also ich beobachte, ich weiß nicht, also als ich jung war, also vor 2 Wochen, da war es eigentlich völlig unakzeptabel, also männliche Freunde zu umarmen. Frauen hat man umarmt, Männer eigentlich nicht. Das scheint, vielleicht ist das nur hier in Castrop-Rauxel so, aber ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert und ich glaube, dass diese Konventionen sich geändert haben und ich glaube auch, dass das positiv ist. Dass das tatsächlich auch wirklich wichtig ist, kann man auch umgekehrt sehen. Es gab ganz fiese Versuche, die sind uralt, die sind 50 Jahre alt oder so ähnlich, wo man wirklich ganz brutal kleine Rhesusaffen, Babys, ihren Eltern weggenommen hat, ihren Müttern vor allen Dingen weggenommen hat und in einen kalten, feindlichen Käfig gesteckt hat. Und dort waren 2 Rhesusaffen-Puppen sozusagen, Mütterpuppen. Die eine war aus Draht, hatte aber eine Zitze, wo sie Milch saugen konnten. Und die andere war aus Stoff und hatte nichts. Und die armen kleinen Babys haben sich wirklich immer an die Stoffmutter geklammert, weil sie diese Nähe, diese körperliche Nähe brauchten. Und sind nur ganz kurz immer zum Trinken zu der Drahtmutter gegangen und dann sofort wieder zurück zu der Stoffmutter. Wir brauchen körperliche Nähe, sonst gehen wir ein. Sterben nicht, aber wir gehen eigentlich ein.
Herr, lassen Sie mich Ihre Stoffmutter sein. Der Finger nimmt das mit dem Draht und der Zitze. Machen Sie es gut. Vielen Dank an Magnus Heyer. Mit ihm sprachen wir darüber, dass Nähe und Kuscheln und Gehalten werden ganz, ganz wichtig ist. Tut mir leid, Daniel, komm her, ich nehme dich in den Arm.
Nee, ich ehrlich gesagt, für den Spruch, da würde ich sagen, ich empfehle den Neurologen. Da würde ich doch mal vorbeigehen.
Vielen Dank, Magnus Heyer.
Der Kuschelhochburg Castrop-Rauxel.
Genau. Der katholischen Kuschelhochburg. Tschüss.
2 auf 1.
Es ist 9.46 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Sie stehen im wichtigsten Kasten der Welt und halten, wenn wir Glück haben, nicht nur das, was Sie versprechen, sondern auch den Ball, den der Gegner ins Tor dreschen will. Warum haben wir Deutschen eigentlich die besten Torwarte und wer wird für uns bei der Europameisterschaft halten? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen und die Fragen stellen wir unseren Kollegen Nikolaus Hillmann.
Herzlich willkommen, Nick.
Moin.
Sag mir mal, wer kommt denn jetzt mit zur Europameisterschaft? Du weißt es bestimmt.
Ich habe mit Joachim Löw, dem Bundestrainer, gesprochen und er hat es mir verraten, meinte aber nicht weiter sagen. Ich tue es aber trotzdem. Ich gehe mal davon aus, dass Manuel Neuer vom FC Bayern München die Nummer 1 sein wird bei der Europameisterschaft. Dann wird Tim Wiese mitfahren, weil er ein erfahrener Torhüter ist, schon lange mit dabei, auch wenn er noch nicht so viele Länderspiele hat. Und den dritten Platz wird es ein bisschen Gerangel geben. Also Ron-Robert Zieler aus Hannover ist ein Kandidat, aber ich denke mal, seit einiger Zeit auch Marc-André Ter Stegen von Borussia Mönchengladbach, der ist sehr jung, aber gilt schon als ganz großes Talent, vielleicht eines der größten in Europa oder auf der ganzen Welt, obwohl er noch keine 20 ist. Und der könnte vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn er in Mönchengladbach bis zum Saisonende weiter so stark spielt, dann noch als dritter Mann mitkommen.
Aber mal ehrlich, der Dritte bei der Europameisterschaft, der kriegt doch nichts zu halten. Das ist doch ein bisschen was für ein Lebenslauf, oder?
Einmal ja und zweitens hat das auch was mit Erfahrung zu tun. Also für jemanden, der noch keine 20 ist, bei so einem Turnier mit dabei zu sein, der nimmt da eine ganze Menge mit und das ist schon mal ganz wichtig. Und wer weiß, was vor einer EM passiert. Wenn man nominiert ist und sagen wir mal, Manuel Neuer sich verletzt und Tim Wiese vielleicht ein bisschen schwächelt, erkältet ist während der EM oder so, dann kann man da plötzlich auch im Tor stehen. Das ist aber, glaube ich, in Deutschland nicht so das große Problem. Was Torhüter angeht, war es in Deutschland immer gut bis herausragend. Also in anderen Ländern sieht das ja anders aus. Stichwort zum Beispiel England, die haben ja seit Jahrzehnten keinen vernünftigen Torhüter mehr gehabt. Und von da muss man sich da hier keine Sorgen machen, wer da nur mitfährt. Die werden alle gut sein, die bei der EM dabei sind.
Wieso ist das eigentlich so? Wieso ist der Mann, der im Tor steht und hält, in Deutschland tatsächlich ein Held? Ist das, weil wir in der Regel gute Leute haben oder funktioniert das ein bisschen umgekehrt? Also haben wir gute Leute, weil die sagen, ach, da gehe ich doch mal ins Tor, da bin ich ja gleich wer. Und in anderen Ländern zum Beispiel steht man nur auf die Stürmer.
Das hat bestimmt eine Tradition. Also in Brasilien gibt es eigentlich nie vernünftige Torhüter, weil alle wollen draußen spielen, alle wollen glänzen, alle wollen ihre Tricks zeigen und Tore schießen. Und wer ins Tor geht, der ist doof. Das kennen viele vielleicht noch von der Schule, dass diejenigen, die nicht laufen können und auch ansonsten irgendwie ein bisschen eingeschränkt sind, sagen wir es mal so, die werden ins Tor gestellt. Und das war in Deutschland schon immer anders. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Torhüter tatsächlich so eine Art Helden waren und immer noch sind und auch im Fokus stehen. Und von da viele sagen, ich will unbedingt ins Tor und da kann ich auch glänzen und kann ich irgendwie was zeigen. Sich hinschmeißen, im Dreck wälzen und irgendwie Bälle festhalten und was weiß ich was. Und von da hat das eine ganz andere Ausgangsposition und deswegen gibt es ja auch so viele gute Leute.
Halten eigentlich die Keeper mehr, wenn sie das ganze Spiel über zu tun haben? Also quasi auf Hochtouren laufen, gut geschmiert sind? Oder eher, wenn sie auch lange Ruhephasen haben? Wir haben es, glaube ich, letztens gehabt beim 7:1. Da hat Neuer dann am Ende doch noch ein Tor reingekriegt, obwohl er eigentlich das ganze Spiel sich hätte ausruhen können. Dann hätte man meinen müssen, der ist jetzt topfit, wenn da mal ein Ball ankommt.
Das ist unhaltbar gewesen. Das war ein Eigentor von seinem Mitspieler. Das ist auch schwer zu sagen. Also normalerweise ist es immer gut für einen Keeper, wenn er so ein bisschen in Bewegung ist, wenn er sich konzentrieren kann und immer so ein bisschen was zu tun bekommt. Und je mehr, desto besser. Und wenn man da 90 Minuten rumsteht und plötzlich fliegt da so eine Pille aufs Tor, sieht man immer doof aus. Insgesamt gesehen ist es, glaube ich, schwerer geworden für Torhüter, Bälle zu halten. Also richtig zu halten sowieso, auch wenn die alle diese riesen Handschuhe haben mit diesen Gummierungen, mit denen man die Bälle besser festhalten kann. Aber die Bälle sind fieser geworden. Also
woran liegt denn das?
Das liegt daran, dass der Hersteller das so will. Also es gibt der aktuelle Spielball in der Fußball-Bundesliga, der ist tatsächlich so konstruiert, dass der, wenn man schießt, nicht immer unbedingt gerade fliegt, sondern anfängt zu flattern oder irgendwelche Kurven beschreibt. Und da wird's
ist mehr Billard.
Das ist wie Billard, ja, ja. Mit einem bestimmten Schnitt fängt der Ball plötzlich an, einen dermaßen Effekt zu bekommen, dass der Torwart den gar nicht mehr richtig berechnen kann. Und dann fällt er ganz plötzlich aus der Flugbahn runter und dann steht man da wie ein Depp und alle sagen hinterher, was ist denn das für einer, weil er den nicht festhalten konnte. Aber aufgrund der Geschwindigkeit und aufgrund der Art, wie der Ball fliegt, kann man Bälle richtig festhalten, so mit beiden Händen packen und dann hab ich ihn. Ist sowieso seltener geworden. Also meistens kommt es eher darauf an, den irgendwie wegzufausten oder abzuklatschen oder auch mit dem ganzen Körper reinzugehen. So dieses richtige Festhalten hat eigentlich eher nachgelassen. Das gab es vor 20, 30 Jahren des Öfteren, obwohl die Torhüter da teilweise mit Wollhandschuhen oder sogar ohne Handschuhe gespielt haben. Also das war sehr kurios. Ich glaube, Sepp Maier war in den 60er, 70er Jahren somit der Erste, der sich angefangen hat, selber Handschuhe zu basteln mit irgendwelchen Gummiauflagen, um die Bälle besser festhalten zu können. Und dann haben das alle anderen nachgemacht. Aber das nützt ihnen heute nicht mehr allzu viel. Riesenprankenhandschuhe, aber mit dem Festhalten wird schwierig.
Unser Fußballpapst Nick Hillmann über die Helden des Haltens, die Torhüter. Vielen Dank, Nick.
2-1.
Mit der Werbung ist das auch so eine Sache, ähnlich wie mit der Tradition. Sie verspricht uns die tollsten Dinge. Faltenfreie Haut bis Mitte 60, nie mehr vorspülen, auch bei hartnäckigem Schmutz. Volles Haar und das auch noch schuppenfrei. Aber muss die Werbung eigentlich halten, was sie verspricht? Wir fragen unseren Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Tag, Markus.
Schönen guten Morgen.
Hallo Markus. Also, muss die Werbung halten, was sie verspricht? Ja oder nein?
Also generell erstmal nein. Das, was wir klassisch als Werbung kennen, Werbespots, die wir im Fernsehen sehen oder Anzeigen, gehen gar nicht davon aus, dass sie uns objektive Produktmerkmale verkaufen.
Lecker muss nicht lecker sein oder was?
Lecker muss nicht lecker sein. Es gibt keine objektiven Produktmerkmale. Was dir für dich lecker ist, muss für mich ja nicht lecker sein. Also wir sind ja alle sehr subjektiv bei der Betrachtung von den Produkten. Deswegen verkaufen sie uns eher Nutzen. Und Nutzen kann eben was Emotionales sein, kann ein Gefühl sein, kann ein Versprechen sein, dass wir schöner werden, klüger werden oder ähnliches. Also es geht gar nicht mehr darum, Sachen zu erzählen, die wirklich zum Produkt unbedingt dazugehören.
Gut, aber jetzt sehe ich diese Werbung. So ein rosa oder ja cremefarbenes Schminktöpfchen, deine tolle Stimme, ein paar Perlen liegen rum und dann schmiert die sich so eine Fingerspitze von dem Zeug auf die Haut und sieht zack 20 Jahre jünger aus. Ich hole mir das Zeug, schmier es drauf und sehe höchstens fettig glänzend aus. Kann ich die jetzt verklagen?
Nein, verklagen kannst du sie nicht. Also wir haben zwei Bereiche, wo im Film mit Wissenschaft gearbeitet wird, Lebensmittel und Kosmetik. Und da heißt es, alles, was als wissenschaftliche Studie, Hautstraffung und ähnliches verkauft wird, muss überprüfbar sein. Deswegen sehen wir ganz häufig wissenschaftliche Institute, die mit irgendwelchen Siegeln rausgehen. Und in der Kosmetik sehen wir ganz, ganz häufig in Anzeigen Prozentzahlen. Also ich habe mir hier zufälligerweise was vorbereitet, was mitgebracht, eine Anzeige aus einer Zeitung, wo drin steht, 94% der Frauen, die diese Creme verwendet haben, bestätigen, trockene Haut ist für sie kein Schicksal mehr. Und dann ist da so ein kleines Sternchen dran. Wenn man das dann mal wirklich mit einer Lupe sich anguckt, weil die Typo sehr klein ist, steht da bei dem Sternchen Selbsteinschätzung. 47 Frauen, 4 Wochen lang getestet.
Aber das ist doch, ich meine, das wollte ich ja sagen, das ist doch
also
so.
Also man gibt anderes gesagt.
Man gibt Frauen irgendwie eine total hochwertige Creme, schenkt ihnen die, die schmieren die sich 4 Wochen ins Gesicht. Vorher haben sie sich vielleicht gar nichts ins Gesicht geschmiert. Und wenn man sie dann fragt, und? Hä? Na?
Ich riech voll
gut jetzt. Haben Sie nicht auch irgendwie das Gefühl, dass die Haut irgendwie auch ein bisschen besser ist? Dann sagen Sie, ach ja, irgendwie habe ich das Gefühl schon, oder? So ist es doch.
Aber es ist überprüft ja keiner. Also man liest nur 94% der Frauen haben gesagt, hey, boah, ist super, toll, ist eine riesige Zahl. Und Prozentzahlen sind Verhältniszahlen. Die überprüft können wir gar nicht überprüfen, wenn wir die anderen Zahlen dazu gar nicht kennen. Aber das Signal ist erstmal da, hey, super. Oder Wissenschaftler, diese ganzen Geschichten, die sie sich einfallen lassen. Es gibt jetzt ein Haarshampoo mit Liquid Light. Da kannst du ja sozusagen mit flüssigem Licht die Haare waschen. Großartig. Oder DNH oder was. Also es gibt
weil das alles auch nicht definiert ist, oder? Wenn man Kunstworte erfindet, kann es ja eh alles sein.
Richtig. Mhm. Also das sind alles Fantasieworte, die aber ganz wissenschaftlich toll wirken. Ein Schritt mehr sind sogar noch Wissenschaftler, die in der Werbung dann auftreten. Kennen wir auch alle. Dr. Best. Oder hier, wenn das
besser ist noch die Zahnarztfrau.
Ja.
Die ist ja die, also warum hat die ja nicht einen weißen Kittel an? Die hat einen Zahnarzt geheiratet und hat einen weißen Kittel. Ich verstehe es nicht.
Die kriegt seinen alten Kittel. Die hat ja sonst nichts anzuziehen. Nach der Gesundheitsreform verdienen die Zahnärzte so schlecht.
Ach, solltest du wissen. Nackt oder wie?
Markus, was mich aber umtreibt, du hast gerade gesagt, irgendwie zwei Bereiche, da wird viel geforscht und das muss belegt werden. Ja? Belegt werden, okay, Kosmetik, habe ich verstanden. Bei Essen, bei Nahrungsmitteln kann das doch gar nicht sein. Es gibt doch, ich meine, ganze Organisationen wie Foodwatch und so weiter, ganz viele Preise, die für schlechte, irreführende Produkte vergeben werden, wo die Leute behaupten, ist total toll, da ist Kindermilch drin oder keine Ahnung und dann kommt raus am Ende oder hier ist weniger fettes Fleisch drin und dann kommt aber rein, ja, aber es ist 80% mehr Fett als in anderen Dingen und so.
Also Foodwatch gibt es ja auch so lange noch nicht. Diesen Druck von unten haben wir erst seit einigen Jahren. Vorher war das auch alles ein bisschen anders. Also auch hier gilt ganz einfach dieses Functional Food, also Schokolade, die beim Wachstum hilft oder Joghurt, die Abwehrkräfte stärken. Oder Margarine, die Cholesterinwerte senkt. Das sind ja Sachen, auch ein Versprechen, die natürlich dort wissenschaftlich verbreitet werden. Und da gibt es seit 2006 in Parma eine europäische Behörde, die EFSA, und die überprüft das. Also das heißt, wenn ich damit werben möchte, muss ich meine Produkte und die wissenschaftlichen Analysen einschicken. Und da sitzen dann Wissenschaftler, die das nochmal wirklich sich ganz genau angucken. Und die sagen dann, okay, unsere Überprüfung hat ergeben, dass das funktioniert. Du darfst damit werben. Oder aber, dass sie sagen, nein, das stimmt nicht, was du hast, du darfst damit nicht werben. 20% der eingereichten Artikel sind bisher als stattgegeben worden und haben gesagt, okay, das stimmt, also ein Fünftel.
Ist ja mal ein anderer Prozentsatz.
Ja, und andere Firmen wie Danone haben zum Beispiel einen Teil ihrer Produkte eingereicht und wieder zurückgezogen und gesagt, oh, wir machen mal erstmal noch neue wissenschaftliche Untersuchungen.
Eine Frage habe ich aber doch, also wenn in den meisten Bereichen die meisten Versprechen nicht überprüft werden müssen, warum gibt es da nicht viel dreistere Versprechen? Warum stehen nicht dauernd Männer da, die sagen, ich habe das Gefühl, seit ich das Bier trinke, bin ich einfach besser im Bett. Warum wird das nicht gemacht?
Wieso gibt es doch? Also denk mal die gesamte Axe-Werbung. Ja, da heißt es dann, du sprühst dich damit ein und dir laufen die Frauen in Scharen hinterher. Das macht Axe jetzt seit Jahren mit wechselnden Stories, aber super toll. Hast du dich mal mit Axe eingesprüht?
Naja, die meisten Geschmacksrichtungen stinken.
Sind dir die Frauen hinterhergelaufen?
Nein. Sowieso. Also, ich kann den Unterschied ja gar nicht, wie soll ich das machen?
Doch, also, im Supermarkt eines. Sie müssen das aber bezahlen, junger Mann.
So, und darum ist, wir kennen ja so eine Werbung auch als übertrieben. Also Werbung soll uns ja unterhalten und Spaß machen. Und wir sehen, wenn wir uns damit einsprühen, riechen wir gut. Und die eine oder andere Frau würde uns ja schon reichen. Wir brauchen ja nicht tausend.
Das stimmt. Man muss nicht Glück bei den Frauen haben, eine gute reicht. So, jetzt an dieser Stelle möchte ich doch mal Werbung machen. Ich möchte Werbung machen, schmierige Reklame, die sich, naja, doch ein bisschen überprüfen lässt. Es gibt nämlich mehr Inhalt zu diesem Thema auf dem Blog von Markus Bartelt zu finden unter Marketing. Macke nicht mit CK, wie böse Menschen behaupten, sondern mit Doppel-K. Marketing.de. Und es ist, glaube ich, der tollste Blog weltweit, würde ich sagen, oder Sven?
Also 93 Frauen der Befragten hier im Studio sagen ja. Vielen Dank, Markus Bartelt. Wir haben alles erfahren, was die Werbung darf oder besser nicht darf. Achso, und was die Werbung so anrichten kann. Einfach mal Nadine Erdbeerkäse googeln und viel Spaß dabei.
Schönen Tag noch. Tschüss.
2-1.
Ja, wir räumen den Küchentisch später ab. Ja, haben wir alle schon mal gesagt. Oder auch, ey, das Geld kriegst du wirklich ganz bald zurück. Du musst dich auch nicht melden. Ich melde mich bei dir. Nein, versprochen. Ja, natürlich. Also ein Leben lang treu bleiben, überhaupt kein Problem. Also ich will sagen, wir versprechen so einiges im Leben, wir lustigen Menschen. Aber was davon halten wir auch ein? Und wenn wir es einhalten, warum halten wir es eigentlich? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Psychologen und Autor des Buches Deutschland eigentlich jammerlangt. Er heißt Michael Thiel. Guten Morgen, Herr Thiel.
Hallo, Thiel. Moin, moin aus Hamburg.
Herr Thiel, warum halten wir unsere Versprechen denn? Ist das die Angst vor Repressionen oder was ist es?
Eigentlich ist das für mich eine ganz klare Frage und eine ganz klare Antwort, weil ich das so gehört. Ich bin doch so erzogen worden, dass man Versprechen hält. Aber jetzt, ihr wollt ja auch gerne wahrscheinlich ein bisschen psychologischer den Hintergrund haben.
Wäre nicht schlecht.
Ja, und da gibt's ein Experiment. Das hört sich, ich versuch's mal ganz, ganz klar und ganz knapp mal zu erzählen. Das sogenannte Diktatorspiel. Da wollte nämlich ein Forscher herausfinden, warum halten jetzt Herrschaften die Versprechen oder halten sie nicht. So, also Spiel geht folgendermaßen. Es gibt einen Diktator und es gibt einen sogenannten Empfänger. Und dieser Diktator, der hat die Möglichkeit, einfach Geld, was zur Verfügung steht, nämlich 14 Euro zu nehmen, oder er kann das mit seinem Empfänger teilen. Und dann bekommt er nur 10 Euro. So, und jetzt kommt das Experiment. Also der Diktator und dieser Empfänger, die haben sich vorher gesprochen und haben dann in der Regel gesagt, pass mal auf, scheißegal, wer jetzt Diktator und wer Empfänger wird, wir teilen die Knete. Die 10 Euro, die nehmen wir jetzt mit. So. Und tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass wenn das Experiment so losging, die haben tatsächlich zum großen Teil diese 10 Euro dann genommen. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt hat der Experimentator gesagt, pass mal auf, wir mischen euch nochmal, aber es weiß der Diktator nicht und der Empfänger nicht, wer jetzt welches Versprechen gegeben hat. So, und da kam heraus, dass der Diktator sich, obwohl er vorher mal so gesagt hat, ich teile ganz schön, der hat sich nicht mehr dran gehalten, weil er vorher mit dem Empfänger nicht kommuniziert hat.
Ah,
kommt
okay.
Ihr noch mit oder ist es zu kompliziert?
Ja, also das heißt, wenn man sich so direkt von Auge zu Auge abspricht, dann hält man das Versprechen, weil man hat dem anderen ja ins Antlitz geguckt.
So ist es.
Und wenn es aber grundsätzlich im Raum ein Versprechen steht, wie Politiker sagen die Wahrheit oder machen schöne Dinge, dann kann man da auch mal gehen. Danke, ja. Habe ich verstanden.
Okay, und das fand ich eigentlich ganz tricky. Das heißt also, erstens, es gibt keine genetische Veranlagung von uns Menschen, Versprechen zu halten. Es scheint tatsächlich so zu sein, wenn uns jemand was wert ist, dann halten wir eher das Versprechen, als wenn er uns ganz egal ist. So. Wollt ihr noch ein Experiment kurz hören?
Gerne.
Ja, das geht nämlich, das ist wunderbar, das geht um Paarbeziehung. Da hat man sich auch überlegt, wie wir Jungs und Mädels das so machen. Wir versprechen aus unserem Partner Himmel auf Erden und was wir vorhin schon gesagt haben, wir räumen auf und das wird alles gut. So. Und da hat man tatsächlich dann 200 Personen dann mal zusammengetan, die auch glücklich waren in ihrer Partnerschaft und die sollten jetzt also dem Partner versprechen, in den nächsten 3 Wochen dieses und jenes und solches zu machen. Mhm. Und dann wurde dann 3 Wochen später mal getestet, wer von denen hat denn nun tatsächlich ihr Versprechen eingehalten? So, und jetzt ratet mal, wie viel Prozent von 100% haben ihr Versprechen eingehalten?
20. 50, die Frauen.
Okay, 30%.
Wow.
Also satte 30% haben im Schnitt ihr Versprechen einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das geht ja irgendwie gar nicht, obwohl die sich doch so heiß und hinnig geliebt haben.
Ja, wie kann das denn jetzt sein?
Ja, wie kann das sein? Haben die sich auch gefragt, die Forscher. Und jetzt kommt was Schönes raus. Es hängt gar nicht so sehr davon ab, wie doll wir den anderen lieb haben, sondern es hängt von unserer Moral ab. Das heißt, von unserem Charakterzug. Wie gewissenhaft sind wir? Sind wir ordentlich? Sind wir diszipliniert? Sind wir verantwortungsvoll? Das sind eigentlich die Faktoren, die dann bestimmen, ob wir ein Versprechen einhalten oder nicht.
Dann ist ja eine Erziehung doch wichtiger, als wir jetzt kurzzeitig gedacht haben.
Puff, aber wie? Aber hallo. Also ich zum Beispiel, na gut, was Aufräumen angeht und sowas, das ist eine andere Geschichte. Aber ich mag zum Beispiel, ich bin echt zwanghaft, was zu spät kommen angeht. Also ich bin lieber 10 Minuten, eine Viertelstunde vorher bei einem Termin, als zu spät zu kommen. Ich kann das nicht vertragen.
Was Sie nicht wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten das Interview eigentlich erst in einer Viertelstunde machen, aber der Thiel war schon in der Leitung. Und dafür bedanken wir uns sehr, und zwar bei Michael Thiel. Mit ihm sprachen wir darüber, wie es dann ist, mit Versprechen einhalten oder eben nicht. Mehr über diesen Mann können Sie sehen unter www.psychologethiel.th/und-durchgeschrieben.de. Ja, und kaufen Sie unbedingt sein Buch Deutschland, ein Jammerland.
Herr Thiel, das wäre schön.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke. Ich danke auch.
Ciao. 2 auf 1.
Also wenn ich jetzt mal Lust auf einen Joghurt habe, dann gucke ich aber mal als allererstes mal sowas von aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn das auch nur annähernd überschritten ist, bleibt der Becher eben zu. Ich weiß, das ist totaler Blödsinn, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, als sie genau dieses Datum auf meinen Becher gedruckt haben.
Ja, die wollen ja ein neues Joghurt verkaufen.
Was sich nun wirklich wer gedacht hat oder besser denkt, das erklärt uns mal Jürgen Stellflug. Er ist der Chefredakteur des Magazins Ökotest. Wunderschönen guten Tag, Herr Stellflug.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Stellflug. Wer bestimmt überhaupt, wo so ein MHD draufkommen muss?
MDH.
MDH.
Nee, MHD, du hast recht.
MHD, oder? Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, du hast recht. MHD. Ich habe mich nur vertippt.
MHD, genau. Das muss auf allen Lebensmitteln sein, bis auf bestimmten Lebensmitteln wie Hackfleisch beispielsweise. Da ist tatsächlich ein Verfalls- oder Verzehrsdatum drauf, was die Verbraucher ja oft verwechseln. Die denken ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum sei auch ein Verfallsdatum, ist es aber nicht. Das heißt, nur bei sachgerechter Lagerung ist dieses Lebensmittel auf jeden Fall so lange haltbar. Viele Lebensmittel sind aber viel, viel länger haltbar. Und in der Verantwortung liegt dieses Mindesthaltbarkeitsdatum zunächst mal einfach beim Hersteller. Der muss das Mindesthaltbarkeitsdatum aufdrucken, aber er macht das nicht alleine, er handelt das nicht alleine aus, denn der Handel, der ist an möglichst langen Mindesthaltbarkeitsdaten interessiert natürlich, weil sich dann die Frist, in der er ein Produkt verkaufen kann, natürlich verlängert und die Wahrscheinlichkeit, dass er es dann am Ende entsorgen muss, immer kleiner wird. Das sehen wir beispielsweise bei der Milch, die früher ja länger frische Milch hieß und jetzt länger haltbare Milch hieß, da hat der Handel dafür gesorgt, dass die Produktionsmethoden so verfeinert, verbessert wurden, dass ich also jetzt nicht nur eine Woche meine Milch verkaufen kann, sondern 3 oder 4 Wochen.
Herr Stellflug, heißt das also, dass im Endeffekt der Schaden, der entsteht, wenn so ein Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist und die Sachen nicht mehr verkauft würden, beim Händler hängt? Der bleibt also nicht beim Hersteller hängen?
Der Schaden entsteht tatsächlich beim Händler. Und deswegen ist er eben auch daran interessiert, möglichst lange Mindesthaltbarkeitsdaten zu haben. Mhm. Was umgekehrt natürlich für den Hersteller ein Problem sein kann. Denn sollte er sich darauf einlassen, das Mindesthaltbarkeitsdatum so lang hinauszuzögern, dass vielleicht so gegen Ende schon das Produkt tatsächlich nicht mehr haltbar wäre, dann würde der Handel natürlich herkommen und würde sagen, was hast du mir da geliefert? Dieses Produkt war schon vor Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums eben nicht mehr haltbar. Also nimm dein Zeugs zurück. Also da gibt es ganz widerstreitende Interessen zwischen Handel und Herstellern.
Am coolsten wäre doch eigentlich, wenn auf so einer Packung beides stehen würde, oder? Ein MHD und ein Verfallsdatum. Denn, Sie haben gerade gesagt, vieles ist viel, viel länger haltbar, als es draufsteht. Trotzdem gibt es ja ganz viele paranoide Menschen wie den Sven, die das dann ganz mal entsorgen. Und mal ehrlich, wenn so ein Camembert abgelaufen ist, und zwar ungefähr eine Woche, dann würde ein Franzose gerade mal anfangen, den zu essen, ne?
Also das mit dem Verfallsdatum, das ist wirklich äußerst schwierig, weil das hängt natürlich dann tatsächlich davon ab, wie wird das gelagert, wird es sachgerecht gelagert, ist im Kühlschrank oder stand der Camembert dann 2 Tage vielleicht mal draußen oder nur einen Tag. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache beim Verfall oder bei der Frage, wann ist ein Lebensmittel eigentlich nicht mehr genießbar, wann sollte man das nicht mehr essen? Ja, da sollte sich der Verbraucher tatsächlich ein bisschen auf sein eigenes Gefühl verlassen. Sie haben es ja am Anfang erwähnt, der Joghurt, ob da das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, wenn das ein Naturjoghurt ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist noch Wochen und Monate später, ist das noch genießbar. Andererseits haben ja viele Lebensmittel überhaupt kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Nämlich nehmen Sie beispielsweise Brot, Brötchen, die Sie beim Bäcker kaufen oder auch Obst und Gemüse. Da ist natürlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Das geht nicht. Und da muss sich der Verbraucher eh darauf verlassen, was er selber für ein Gefühl hat. Bei Obst und Gemüse sieht man das natürlich relativ schnell, ob es verschimmelt ist oder ob es welk ist und ob man es dann eben nicht mehr essen
kann. Aber bei Joghurt auch, ehrlich gesagt, oder? Wenn da Schimmel drauf ist, sieht man sofort.
Beim Joghurt sieht man sofort, aber also ehrlich gesagt, ich habe noch keinen schimmeligen Joghurt gesehen. So lange kann man den, glaube ich, gar nicht im Kühlschrank
stehen
lassen.
Doch, kann man. Kommen Sie mal vorbei.
Herr Stellflug, jetzt gibt es eine neue Kennzeichnung, die soll eventuell EU-weit kommen, Best Before. Was ist da der Unterschied?
Die Best-Before-Kennzeichnung heißt ja, sie, also übersetzt wäre das am besten Essen vor oder der höchste Genuss oder wie auch immer. Ich sehe da keinen Vorteil in dieser Best-Before-Kennzeichnung, weil es ja eigentlich darum geht, dass die Kennzeichnung verhindern soll, dass Lebensmittel in der Menge, wie sie jetzt weggeschmissen werden, dass sie tatsächlich weggeschmissen werden. 30% der Lebensmittel wandern auf den Müll und das hat aber eigentlich andere Gründe. Das hat den Grund dafür, dass wir Lebensmittel nicht mehr als wert schätzen, dass wir also dass Lebensmittel einfach in großer Menge beispielsweise eingekauft werden, weil sie zu billig sind und dann wird eben der Rest weggeschmissen. Also meiner Meinung nach bringt eine andere Kennzeichnung relativ wenig, sondern eher ein eine Aufklärung über den Wert des Lebensmittels und vielleicht müssen auch irgendwann die Preise wieder höher werden.
Jürgen Stellflug weiß alles, nur nicht, dass Joghurt tatsächlich schimmelig werden kann, aber das haben wir ihm verraten. Er ist Chefredakteur des Magazins Ökotest und mit ihm sprachen wir über das Mindesthaltbarkeitsdatum und das demnächst dieses MHD ablösende Best Before.
Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.